Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, gut 11 Jahre ist es her, da habe ich mein Studium angefangen in Wuppertal an einer sehr kleinen Uni. Das war für den Studiumseinstieg eigentlich ganz schön, weil alles war so ein bisschen kleiner und vertrauter. Man konnte sich so ein bisschen erstmal reinfühlen in das Ganze. Man hat die Professoren ein bisschen näher kennengelernt. Die Professoren konnten sich auch den Namen von einem merken. Man war nicht einfach nur irgendwie eine Nummer oder ein Gesicht, sondern es war kleiner, es war vertrauter. Und doch war da irgendwie so eine unüberwindbare Distanz zwischen, sagen wir mal, mir selbst als Studiumsanfänger, als Student und den Professoren, die so schlau waren, die mit so hochgestochenen Worten geredet haben, die von der ontologischen und pneumatologischen Realität der Eucharistiefeier geredet haben. Und ich saß da und habe überhaupt nichts verstanden und weiß auch gar nicht, ob ich es jetzt mittlerweile verstanden habe. Aber da war irgendwie so eine unüberwindbare Distanz. Ja, es war kleiner und vertrauter und doch war da überhaupt nichts an Begegnung zwischen einem und diesen ja doch toll wirkenden und schlauen Professoren. Und man fragte sich so, wie sind die eigentlich drauf? Was machen die eigentlich, wenn die nicht hier in der Uni sitzen und schlaue Vorlesungen halten? Haben die auch Hobbys? Sind es normale Menschen? Macht denen irgendwas auch Spaß, was nichts mit Studium zu tun hat? Man lernt sie nicht so richtig kennen. Und dann zu einer Zeit, da habe ich an einer Exkursion teilgenommen nach Ägypten. Und an der Exkursion haben auch einige der Professoren teilgenommen. Und dann kam es, dass wir 3 Tage lang auf einem kleinen Kreuzfahrtschiff den Nil entlang gefahren sind. War total schön. Und ganz besonders war, die Professoren konnten einem quasi nicht mehr so richtig aus dem Weg gehen. Ich hatte eine Kajüte direkt gegenüber von meinem Alttestament-Professor. Und man begegnet sich im Pyjama auf dem Flur, man sitzt abends zusammen, man spielt was und man lernt sich kennen. Man gibt sich vielleicht ein Getränk aus, man isst zusammen, man lacht zusammen und man merkt, hey, das sind ja ganz normale Menschen. Man lernt sich so richtig kennen, weil Begegnung auf einmal möglich wird. Diese Unnahbarkeit, diese Distanz ist für einen Moment aufgehoben. Gezwungenermaßen, weil man auf so engem Raum zusammensitzt und man Dinge voneinander sieht, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt sehen wollte. Aber egal, Begegnung wird also möglich. Warum erzähle ich das zum Einstieg einer Predigt? Ich denke, dass es uns Menschen mit Gott oft ähnlich geht, wie mir mit meinen Professoren an der Uni. Irgendwie bekommt man was von Gott mit. Irgendwie hört man was von ihm. Irgendwie kriegt man so ein kleines Gespür dafür, wer Gott ist. Ja, da ist irgendwie so eine gewisse Nähe und doch merkt man doch häufig, da ist auch eine Distanz. Viele schlaue Worte lesen oder sagen, ist eben doch noch was anderes als Gott richtig kennenlernen. Vielleicht kratzt man so ein bisschen an der Oberfläche, wer Gott ist, aber so richtig erkennen, so richtig verstehen, wie Gott ist, wie er tickt, wie er drauf ist, wie er uns Menschen sieht, das ist nochmal was ganz anderes. Da braucht es mehr für als ein bloßes Kennenlernen. Da braucht es mehr für als schlaue Worte. Dafür braucht es Begegnung. Echte Begegnung, persönlich, unverstellt und intim. Adventszeit, Advent heißt, dass genau diese Begegnung zwischen Gott und Mensch möglich wird. Gott selber gibt seine Unnahbarkeit, seine Distanz auf. Er gibt sich zu erkennen, er entschleiert sich, er macht sich verständlich, er wird Mensch. Das ist Advent, das ist Weihnachten, Gott wird Mensch, er, der von seinem Wesen her nichts mit uns zu tun hat, der in einer ganz anderen Sphäre als wir schwebt und sich aufhält, der wird einer von uns. Nimmt die Menschlichkeit an, spricht unsere Sprache, nicht irgendein Fachchinesisch für nur eine ausgewählte Elite, nein, er wird Mensch von Fleisch und Blut und spricht unsere Sprache. Zeigt uns, wie er ist, wie er tickt, wie er uns sieht, wie er uns liebt und er macht das Ganze freiwillig aus Liebe. Advent macht Begegnung zwischen Gott und Mensch möglich. Und diese Begegnung, davon bin ich fest überzeugt, die verändert. Die verändert einen und lässt einen ein neuer Mensch werden. Davon zeugt auch der Text, der heute der Predigttext ist, auch wenn ich mich nur kurz an ihm aufhalte. Paulus schreibt ihn, der aus eigener Erfahrung, der im eigenen Leben, am eigenen Leib erlebt hat, dass Begegnung mit Jesus verändert. Ich lese ein paar Verse aus Titus 3. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist, den er über uns reichlich ausgegossen hat durch Jesus Christus, unseren Heiland, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden Erben seien nach der Hoffnung auf ewiges Leben. Begegnung mit Gott, so fasst Paulus es zusammen, macht selig. Begegnung mit Advent, mit dem Ankommen Gottes in diese Welt, macht selig. Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Als aber in dem Moment, in dem Gott erscheint, in dem er Mensch wird, seine himmlische Herrlichkeit aufgibt, um sich zu erniedrigen und sich in eine kleine Krippe zu zwängen, da machte er uns selig. In dem Moment also, in dem Advent passiert, in dem Moment also, wo Gott in diese Welt ankommt, ereignet sich schon Heil. Macht er selig, schüttet er seine Liebe zu uns aus. Und dann heißt es weiter, machte er uns selig durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Wiedergeburt, Erneuerung im Heiligen Geist, das sind wesentliche Veränderungen eines Menschen, der zum Glauben gekommen ist. Der zum Glauben gekommen ist an den für die Sünde der Welt gekreuzigten und auferstandenen Herrn Jesus Christus. Eines Menschen, der über sich selbst weiß, ich brauche in meiner Beziehung zu Gott nicht nur eine kleine Schönheitskorrektur, nicht nur ein paar Hinweise, nicht nur einen Wink mit dem Zaunpfahl, nein, ich brauche eine Wiedergeburt, einen kompletten Neubeginn. Als Gott sich aus Freundlichkeit und Menschenliebe dazu entscheidet, Mensch zu werden, anders als die Professoren an meiner Uni, die konnten nicht anders, wir waren halt auf einem Schiff. Gott macht es freiwillig, aus Menschenliebe, aus Liebe zu uns, weil er nicht für sich bleiben will, sondern sich nach uns sehnt, sich nach jedem Einzelnen von uns sehnt, deshalb wird er Mensch. Und als Jesus am Kreuz stirbt, damit unserer toten Beziehung zu Gott neues Leben eingehaucht wird, sodass wir vom Heiligen Geist erneuert werden, da macht er uns selig. Advent ist die persönliche Begegnung mit Gott, mit dem Heiland der Welt, mit Jesus Christus, dessen menschliches Leben in der Krippe startet. Und Begegnung verändert. Diese Begegnung verändert, weil sie selig macht. Was genau ist jetzt dieses selig eigentlich? Was genau verändert sich denn eigentlich bei mir, wenn ich selig gemacht werde? Dazu möchte ich drei kurze adventliche Porträts, so habe ich sie mal genannt, von Begegnungen, die Menschen mit Jesus hatten in der Bibel, zeigen. Das erste Porträt ist von Maria. Maria begegnet Jesus das erste Mal in dem, was der Engel ihr verheißt. Du, Maria, wirst den Sohn des Höchsten zur Welt bringen. Das ist Marias erste Begegnung mit Jesus. Und von dieser Begegnung, obwohl sie ihn noch gar nicht kennt und erlebt hat, wird sie so bewegt, ihr Vorstellungshorizont wird so gesprengt, dass sie ein Loblied anstimmt, ein Gesang auf Gottes Güte und Größe, den wir im Lukas-Evangelium lesen. Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Um zu verstehen, was Maria so bewegt, müssen wir uns sie zunächst ein bisschen genauer angucken. In vielen Liedern zur Adventszeit, in vielen Bildern der Weihnachtszeit wird sie ja auf verschiedene, aber meist sehr schöne und zärtliche und ruhige Art dargestellt. Das sollte aber nicht über das, was damals passiert ist, täuschen. Denn auch wenn manche Weihnachtsbilder und Lieder es versuchen, an der Situation von Maria, an Maria selbst, ist nichts zu romantisieren oder zu verschönern. Die Krippe damals, der Stall damals war nicht gemütlich. Diese Geburtsszene im Stall ist der Höhepunkt dessen, was Paulus die Selbsterniedrigung Jesu nennt. Er, der von göttlicher Gestalt war, erniedrigte sich selbst. Gott wird Mensch und erniedrigt sich. Er kommt in das Unterste und Unwürdigste, das die Welt zu bieten hatte. Sohn einer verlobten, aber noch unverheirateten und unberührten Frau aus Nazareth, was damals eh schon soziale Unterschicht im vom Römer besetzten Israel war. Ausgebeutetes Land, kaputtes Land und dann auch noch Nazareth. Und Josef als Zimmermann hatte auch nicht viel zu bieten. Maria war sich dessen bewusst. Maria war sich bewusst, dass das Urteil der Gesellschaft über sie eigentlich war, Abstand halten. Bloß nicht mit ihr was zu tun haben. Maria war sich dessen bewusst, auch wenn sie noch nicht wusste, dass es irgendwann mal noch schlimmer werden würde in diesem nass stinkenden Stall in einer Krippe, zwischen Tieren, in Stroh. Aber ihr war schon klar, als der Engel ihr erschien, hier bei mir, hier in meinem Leben, ist doch alles nur kaputt. Da ist doch alles nur Chaos, hier ist mal überhaupt nichts annähernd so, dass es würdig für ein Kommen Gottes wäre. Nichts erfüllt hier irgendwelche Kriterien, um Gottes Anspruch zu genügen. Hier ist alles kaputt und zerfallen und wenn selbst Menschen auf Abstand bleiben, dann ja wohl Gott erst recht. Und doch wählt Gott, er wählt Gott genau diese Frau in genau diesen Umständen zu genau dieser Zeit an genau diesem Ort aus, um Mensch zu werden, um seinen Plan mit dieser Welt zu verwirklichen, um anzukommen in dieser Welt. Da also, wo die Voraussetzungen am unmöglichsten erscheinen, setzt Gott an. Er braucht kein gemachtes Bett, sondern beweist, dass er sich derer annimmt, die selbst nichts zu bieten haben. Das Ausgestoßene, das Schwache, das Kaputte, das Unbeachtete, das Erniedrigte. Dessen nimmt er sich an. Dessen nimmt er sich an und er wertet es auf unvorstellbare Weise auf. Er macht es zu seinem Eigentum. Dich, Maria, habe ich erwählt. Dich, Maria, sehe ich. Dich, Maria, liebe ich. Du gehörst zu mir. Und Maria selbst ist ja nur die Spitze des Eisbergs. Die Evangelien betonen auf auffallende Art und Weise den Stammbaum Jesu. Und wer taucht in diesem Stammbaum Jesu auf? Frauen und Männer, die ganz und gar nicht der damaligen Norm entsprachen. Zum Beispiel Tamar. Tamar verführte als verkleidete Prostituierte ihren Schwiegervater Juda, um auf diese Weise der Schande der Kinderlosigkeit zu entgehen. Oder Rahab. Rahab arbeitete in ihrem Haus auf der Stadtmauer Jerichos als Prostituierte. Ihr Sohn Boas heiratete die Moabiterin Ruth, was damals auch ein absolutes No-Go war. Und die Geschichte von Bathseba und David ist, denke ich, allen bekannt. Wir selber, wir können uns unsere Eltern, unsere Vorfahren nicht aussuchen. Denke ich mir manchmal, meine armen Töchter, was haben sie denn abbekommen für einen? Aber gut, aber Jesus, der Sohn Gottes, der doch von außen reinkommt, der könnte sich seine Vorfahren aussuchen. Der kann sich die Linie, in die er sich stellen möchte, aussuchen, um in diese Erde, in diese Welt zu kommen. Und warum wählt er gerade diese Linie an Menschen, die immer und immer wieder so dermaßen daneben gelangt haben? Ich denke, Jesus wollte schon in der Auswahl dieser Linie, in der Auswahl seiner Vorfahren, seines Stammbaums dokumentieren und festhalten, für wen er auf diese Erde kam. Für Nomaden und Sesshafte, für Könige und Bauern, für Männer und Frauen und für solche, die in der normalen Gesellschaft einen schlechten Ruf haben. Für solche, die daneben langen, die ihr Leben mal vor die Wand fahren, die kaputt und chaotisch sind. Jeder Mensch soll dazugehören. Gott schämt sich für niemanden, sondern er ist stolz auf jeden und jede, die er in seinem Stammbaum aufzählen kann, die er zu seiner Familie zählen kann, die sich von ihm lieben und erlösen lassen. Maria ist eine davon. Maria begegnet Jesus und sie begreift, bei Gott gilt nicht das, was ich bringe, nicht das, was ich zu bieten habe, sondern was Gott bringt, und was er mir bietet. Bei Gott gilt Erwählung. Von Gott erwählt zu sein, statt mich selber für irgendwas zu qualifizieren. Für Jesus Christus ist kein Mensch so tief gesunken, dass er nicht gerettet werden könnte. Für Gott ist keine Lage so auswegslos, als dass er nicht sein Reich darin aufrichten könnte. Es sind nicht die äußeren Umstände, die Gott handeln lassen oder vom Handeln abhalten, sondern es ist sein inneres Wesen, seine Einstellung zu dieser Welt, Liebe und Treue zu seinen Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn sandte, geliebt. Nicht so sehr hat die Welt etwas geleistet, oder nicht so sehr ist Gott von dieser Welt enttäuscht, oder nicht so sehr ist Gott sauer, sondern so sehr hat Gott diese Welt geliebt, jeden Einzelnen von uns. Und diese Adventswahrheit, so nenne ich es mal, erlebt Maria. Erwählung statt Qualifikation. Deshalb stimmt sie dieses Lied an. Und in diesem Lied besingt sie auch noch drei weitere Sachen über Gott. Sie sagt, Gott ist mächtig, Gott ist heilig und Gott ist barmherzig. Gott ist mächtig, das erlebt Maria. Ihm ist nichts unmöglich. Er ist nicht an die Bedingungen dieser Welt geknüpft oder an die Grenzen unserer Vorstellung gebunden. Er kann alles tun, auch Mensch werden. Und zwar richtig Mensch werden. Und Gott ist heilig. Heilig heißt, er kann Sünde und Ungerechtigkeit nicht einfach stehen lassen. Nicht aus Trotz oder aus Unwillen oder aus was weiß ich, sondern von der Natur der Dinge aus. Das Unheilige kann mit dem Heiligen nichts zu tun haben. Es vergeht, kommen sich beide Seiten zu nahe, so wie ein Eisklotz beginnt zu schmilzen, wenn er zu nah ans Feuer kommt. Deshalb erzählt die Bibel davon, wenn Menschen Gott begegnen, müssen sie ihr Angesicht verhüllen, weil sie vergehen würden, wenn sie diese Heiligkeit direkt sehen. Und Gott ist barmherzig. Er ist heilig, das heißt, er kann Sünde nicht stehen lassen. Er muss was gegen Sünde tun. Er ist mächtig, er kann alles tun, also kann er auch was gegen Sünde tun. Und er ist barmherzig, das heißt, er will auch etwas gegen Sünde tun. Und zwar uns zuliebe. Gott sei Dank, sonst stünde es ziemlich schlecht um uns. Er ist barmherzig, er will etwas gegen Sünde tun, das heißt, er selbst nimmt die Sache in die eigenen Hände. Er wird Mensch. Er wird Mensch und er vergeht in gewisser Weise selbst am Kreuz. Und damit komme ich zum zweiten Porträt, zu Johannes, Johannes dem Täufer. Er hatte viel von dem, was ich jetzt gerade ausgeführt hatte, verstanden. Er wusste, Gott ist heilig. Er wusste, dass die Trennung zwischen Gott und Mensch fatale Folgen hat, dass Gott Sünde nicht einfach toleriert und stehen lässt. Johannes kannte seine Berufung, auch wenn er sie, bis er auf Jesus traf, nicht so recht verstand. Für ihn war klar, es ist Zeit zur Umkehr. So wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Er war überzeugt davon, dass Gottes Gericht über diese Welt, über Sünde und Ungerechtigkeit und Schuld unmittelbar bevorsteht. Und deswegen ruft er auf, jetzt ist die Zeit zur Buße, jetzt ist die Zeit umzukehren. Und als Ausdruck dieser Umkehr taufte er. Und dann traf er auf Jesus und begegnet ihm. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Bis Johannes auf Jesus trifft, ist er noch ganz Kind seiner Zeit. Und in seiner Zeit war es klar, es gibt einen Kult und in diesem Kult werden Tiere, zum Beispiel Lämmer, geopfert. Als Ausdruck der Buße, als Ausdruck dafür, dass da Schuld war, die gesühnt werden muss. Immer und immer wieder, pro Person, immer wieder ein neues Tier. Das war üblich. Und so ist auch sein Prinzip von Buße und Umkehr zu verstehen. Und dann trifft er auf Jesus. Und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen. Er begreift, das Alte ist vergangen. Hier kommt etwas ganz Neues. Er sieht Gottes Gericht kommen in Jesus. Aber auf so unvorstellbare Art und Weise ist es anders, als er es sich erträumt und gedacht hatte. Ihm wird nämlich klar, das kommende Gericht, das, wovor ich quasi warne, worauf ich hinweise, ist nicht Gottes Gericht über jeden Einzelnen, an jedem Einzelnen. Nein, nein, da ist Jesus. Und Jesus ist nicht nur irgendein Tier, nicht nur irgendjemand, sondern Jesus ist nicht nur irgendein Lamm, er ist das Lamm Gottes, der Sohn Gottes. Gott selbst, der Mensch wird uns sich selbst als Lamm hingibt. Und Johannes, er erlebt Advent. Ihm wird klar, dass Advent so viel mehr bedeutet als das bloße Ankommen Gottes in dieser Welt. Er erkennt das Warum dahinter. Er erkennt das Ziel dieses Ankommens. Siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Jesus ist das Lamm Gottes. An Jesus, an diesem Lamm vollzieht sich Gottes Gericht über jeden Einzelnen. Nicht an jedem Einzelnen selber, sondern stellvertretend an diesem einen Lamm. Und so begreift Johannes, bei Gott gilt, bei Gottes Gericht gilt, dieses Lamm trägt meine Schuld, dieses Lamm erleidet meine Strafe und nicht ich selbst. Lamm Gottes statt Gericht für mich. Wie ist das zu verstehen? Ich bleibe noch kurz in diesem Bild von diesem Kult, wo Tiere die Schuld von Menschen getragen haben, wo es auf diese Tiere durch Berührung, durch Handauflegung quasi symbolisch übertragen wurde. Und gucke auf eine Begegnung, die das, finde ich, sehr eindrücklich macht, was das heißt, dass sich in Jesus Gottes Gericht vollzieht. Da ist mal eine Frau, die leidet an Blutung, und zwar seit Jahren. Und sie galt daher damals als unrein. Sie war ausgeschlossen von allem und niemand durfte mit ihr in Kontakt haben. Man durfte sie nicht berühren, weil diese Unreinheit sich sonst übertragen würde. Und dann sieht sie Jesus kommen, den Sohn Gottes, die Reinheit in Person. Und sie streckt sich aus und berührt Jesus. Und eigentlich war damals klar, wenn das Unreine das Reine berührt, dann vergeht das Unreine. Doch diese Frau vergeht nicht, sie wird geheilt. Und man sieht, finde ich, hier drin gut, was es heißt, dass sich in Jesus das Gericht und gleichzeitig Gottes Barmherzigkeit vollzieht. Das Reine, Jesus nimmt das Unreine an. Und er stirbt, damit das, was vorher unrein war, Gottes Reinheit bekommt und lebt. Und zwar ein für alle Mal. Hier vollzieht sich das Gericht über die Unreinheit dieser Frau, aber es vergeht nicht die Frau, sondern Jesus vergeht. Man könnte sagen, die Blutung der Frau stoppt, weil Jesus später am Kreuz selbst anfängt zu bluten, auf andere Art und Weise. Er nimmt die Unreinheit auf und gibt die Reinheit ab. Das heißt Lamm Gottes statt Gericht. Das dritte Porträt, die dritte Begegnung ist die des Auferstandenen mit Paulus. Wir erinnern uns, wir sind mit dem Text von Paulus gestartet. Und bis Paulus Jesus begegnet, war er leidenschaftlicher Verfechter einer scharfen Gesetzlichkeit, eines sogenannten Tun-Ergehen-Zusammenhangs. Er war der Meinung, wenn ich nur das Richtige tue, dann wird mir schon das Richtige passieren. Wenn ich die Gebote halte, dann kann ich mir mein Heil selbst erarbeiten. Er meinte, sich durch eigene Frömmigkeit und Gesetzestreue ein Gott wohlgefälliges Leben erarbeiten zu können. Erlösung war für ihn gar kein Thema, weil er gar nicht begriff, dass er etwas von außen braucht, um gerecht zu werden. Ich halte die Gebote und Gott belohnt mich. So war sein System. Er hielt sich für einen Profi, für einen richtigen Profi. Dabei war das Einzige, worin er richtig gut war, das Leugnen seiner eigenen Not, seiner eigenen Erlösungsbedürftigkeit. Doch als Jesus ihm in seiner ganzen Herrlichkeit begegnet, da kann sich selbst dieser fromme und selbstgerechte Mann nicht im Sattel halten. Es haut ihn von den Füßen und er erblindet. Und als ihm die Augen wortwörtlich geöffnet werden, begreift er, was er im Predigttext schreibt. Machte er uns selig, nicht um der Werke willen, die wir in Gerechtigkeit getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit. Paulus begreift Gnade, Barmherzigkeit statt Gesetz. Gottes Gnade statt mein Abmühen. Gottes Barmherzigkeit statt meine Selbstgerechtigkeit. Advent ist Begegnung mit Jesus. Und diese Begegnung verändert. Dafür braucht es aber, dass beide Seiten sich für diese Begegnung öffnen. Dass Gott das in Jesus tut, habe ich eingangs gesagt. Die Frage ist, wie sieht es bei uns aus? Sind wir bereit dafür, Jesus unser Herz zu öffnen? Ich weiß nicht, in welcher der drei biblischen Begegnungen, in welcher dieser Porträts mit Jesus du dich wiederfindest. Vielleicht in Maria. Maria, die ein Sinnbild dafür sein kann, sich von äußeren Umständen abwehren zu lassen. So dass sich der Gedanke einschleicht, dieses Chaos in meinem Leben, diese Kaputtheit, diese Unwürde, diese Schande, diese Schuld, diese was auch immer ist, zu groß, zu schlecht, zu schlimm, zu furchtbar für Gott. Was will und kann Gott schon mit mir anfangen? Begegnung mit Jesus verändert, weil sie jeden Zweifel darüber ausräumt, ob Gott wirklich uns in Liebe begegnet. Weil sie jeden Zweifel darüber ausräumt, ob Gott mich wirklich liebt. Advent sagt ganz klar, würde Gott dich nicht lieben, wäre er nicht Mensch geworden. Maria hat begriffen und wir mit ihr, bei Gott gilt Erwählung statt Qualifikation. Vielleicht siehst du dich aber auch eher im Porträt von Johannes. Johannes, der ein Sinnbild dafür sein kann, sich noch vor dem Gericht zu fürchten. Nicht gänzlich frei in der eigenen Gottesbeziehung zu sein oder sich immer wieder zu fragen, ob das Schlimme, was einem im Leben passiert, nicht doch noch ein bisschen Strafe Gottes für Schuld sein könnte oder für fehlende Buße. Begegnung mit Jesus verändert, weil sie bezeugt, Jesus ist das Lamm Gottes, das unsere Unreinheit und Strafe trägt. Und zwar ein für alle Mal, dem muss und dem kann nichts hinzugefügt werden. Das, was Jesus am Kreuz tut, das reicht. Das gilt. Unwiderruflich steht es fest. Advent lädt ein. Lass Jesus das Lamm sein, das auch die Sünden deiner Welt trägt. Johannes begreift, und wir mit ihm, bei Gott gilt Lamm Gottes statt Gericht. Vielleicht aber auch eher bei Paulus. Paulus, der ein Sinnbild dafür sein kann, dem Trugschluss zu erliegen, es aus eigener Kraft und Anstrengung heraus zu schaffen. Entweder ist es ein Unterbewerten der Heiligkeit Gottes oder ein Überbewerten der eigenen Heiligkeit. Das Ignorieren der eigenen Not, der eigenen Bedürftigkeit nach Erlösung. Begegnung mit Jesus verändert, weil sie entlastet statt zu belasten. Sie befreit aus der Ohnmacht, die die Unmöglichkeit, es aus eigener Kraft zu schaffen, auferlegt. Advent macht deutlich, Jesus gibt seine Herrlichkeit auf, damit wir sie empfangen. Er verlässt den Himmel, damit wir eintreten können. Und zwar freiwillig, aus Gnade, als Geschenk. Das darf ich einfach annehmen. Paulus begreift, und wir mit ihm, bei Gott gilt Gnade, Barmherzigkeit statt Gesetz und Selbstgerechtigkeit. Und wenn du heute Advent feierst, spazierst, Kerzen anmachst oder was auch immer, dann lade ich ein, mach dir einmal bewusst, dass Jesus da ist. Streck dich nach ihm aus, so wie die Frau sich nach seinem Gewand ausstreckte, um ihn nur kurz zu berühren. Mit der Bitte im Herzen, ja Herr, ich will dir begegnen. Ich will, dass Advent, dass Weihnachten dieses Jahr auch mein Denken über dich ganz neu verändert. Ich will spüren, wie Ströme der Heilung und des Friedens von dir ausgehen und mich berühren und verändern. Ich will dir mein Leben anvertrauen. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir begegnen. Ich lasse meine Masken fallen. Ich schütte dir mein Herz aus und freue mich darauf, dass du mich liebst, dass du mich annimmst, dass du mich anrührst und mir begegnest. Ganz persönlich, ganz intim, nur du und ich. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen dafür, dass du in diese Welt gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns deine Liebe zu zeigen. Ich will mir nicht mehr einreden lassen, dass mein Leben zu klein und unbedeutend ist, als dass du nicht Wunder wirken kannst, als dass du nicht dein Reich in meinem Leben aufrichten kannst. Ich möchte mich von dir freisetzen lassen und alle Angst ablegen, am Ende doch leer auszugehen, gemessen an meinen eigenen Verdiensten versagt zu haben, doch noch irgendwie ins Gericht zu kommen. Und ich will dich bitten, dass du mir dabei hilfst, deine Barmherzigkeit und Gnade anzunehmen. Ich will nicht mehr meinen eigenen Vorstellungen von Gesetzestreue und Verdiensten durch Werke nachjagen, sondern deine Gnade in meinem Leben Wirklichkeit werden lassen. Amen.